Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Ich bin ja sonst nicht unbedingt nervös vor meinen Interviews, aber diesmal war ich es schon, so ein kleines bisschen. Ist doch auch klar, wenn man eine lebende Legende trifft. Und Hans-Werner Aufrecht ist genau das. Ich habe mit ihm über sein Leben, seine Firmen AMG und HWA gesprochen, über sein Verhältnis zu seinem früheren Kompagnon Erhard Melcher, der ja auch schon bei Motorikonen zu Gast war, darüber, warum Porsche und nicht AMG den Mercedes 500e bauen durfte, über seine Erfolge und Misserfolge im Motorsport und natürlich über den C36 AMG, der die erste offizielle Kooperation zwischen Mercedes und AMG darstellte. Und damit sage ich jetzt erst einmal Moin Moin und Servus. Mein Name ist Hans Neubert. Herzlich willkommen bei Motorikonen.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Vielleicht denkt ihr euch ja jetzt, der Typ ist doch total bescheuert. In der letzten Folge hatte er einen krassen Supersportwagen mit 612 PS und dieses Mal nur eine spießige C-Klasse. Das stimmt natürlich irgendwie und dann stimmt es auch wieder gar nicht, denn der Mercedes C36 AMG war zum einen eine richtig tolle Sportlimousine, vor allem aber ein Auto, das eine echte Zeitenwende markierte. Er war das erste Auto, das Mercedes und AMG zusammen herausbrachten. Glaubt man vielleicht heute nicht mehr, aber damals war ein gemeinsames Auto von Mercedes und AMG schon wirklich sowas wie eine Weltsensation. Wenn ihr die Motorikonen-Folge mit Erhard Melcher gehört habt, wisst ihr ja, wie miserabel das Verhältnis zwischen Mercedes und AMG jahrelang war. Und Hans-Werner Aufrecht wird uns das in der folgenden Stunde auch nochmal bestätigen. Er ist inzwischen 83 Jahre alt, aber immer noch außerordentlich aktiv als Aufsichtsratsvorsitzender seiner Firma HWA, die er nach dem Verkauf von AMG an Mercedes 1998 gegründet hat und die so heißt, weil HWA die Anfangsbuchstaben von Hans-Werner Aufrecht sind. HWA konstruiert unter anderem sämtliche Fahrzeugkomponenten, baut Gesamtfahrzeuge, wartet Rennautos und baut, Herr Aufrecht wird es nachher auch noch erwähnen, einen unglaublich schönen neuen Zwölfzylinder für Pagani. Und weil auch bei HWA die Uhren nicht stehen bleiben, hat man letztes Jahr zusammen mit Knaus Tabbert sogar ein elektrisches Reisemobil präsentiert. Jetzt geht's aber erstmal zurück in die fernere Vergangenheit und ich wünsche euch spannende Einblicke in die Geschichte von AMG. Mit dem A von AMG. Hier kommt Hans-Werner Aufrecht und natürlich auch der C36 AMG.
Herzlich willkommen bei Motorikonen Hans-Werner Aufrecht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht müssen wir mal kurz eine Rückblende machen und vorne anfangen. Sie sind Jahrgang 38, ursprünglich Maschinenschlosser und landeten in der Entwicklungsabteilung von Mercedes ursprünglich.
Das ist so richtig. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin eigentlich nur zu Mercedes gegangen, um Motorsport zu machen. Mhm. Das wollte ich. Und kaum war ich da, haben sie aufgehört. Ja? Aber vorher habe ich ja noch Herrn Melcher kennengelernt. Vor allen Dingen deshalb, weil wir beide der Überzeugung waren, dass das mit Motorsport, dass Mercedes aufhören muss, war für uns eigentlich nicht nachvollziehbar. Man wollte aufhören, weil man das Gefühl hatte, man ist nicht mehr konkurrenzfähig. Und wir beide waren der Auffassung, da sind wir sehr wohl. Haben dann im Werk noch einen schönen Motor gemacht, haben mit Manfred Schick einen gehabt, der das Auto gemacht hat. Und das Auto hat dann, glaube ich, 65, 10 Rennen gemacht, hat 10 Rennen gewonnen, hat Rundrekord aufgestellt bei allen Rennen und die Pole Position. Okay, das war's dann. Und wir haben uns überlegt, was machen wir? Und eigentlich dadurch, dass wir dieses Auto gebaut hatten, sind wir bekannt geworden und haben die AMG gegründet. Da mussten wir dann sehr schnell feststellen, dass mit dem Motorsportleben schwieriges finanzielles Unterfangen ist. Ja? Die Motorsportler wollen zwar alles haben, nur kein Geld ausgeben. Mhm. 1970 kam unser Konkurrent, der Herr Wachsenberger, viele Jahre Konkurrent, auf die Idee, in Spa das 24-Stunden-Rennen zu fahren. Wie das ausging, wissen wir alle. Sie mussten zurückziehen. Warum? Weil die Reifen nicht hielten. Okay, haben wir gesagt, wenn dem so ist, dann probieren wir das. Und was uns halt gelungen ist und worum der große Unterschied war, wir haben das Reglement ausgenutzt, haben alle Möglichkeiten, die man damit mit dem Reglement hatte, hatten wir ausgenutzt. Ich denke, dass es der richtige Weg ist, um Motorsport zu machen. Und der Erfolg ist auch hier wichtig. Und deshalb sind wir für AMG meiner Ansicht nach eines der wichtigsten Themen. Warum? Weil das für unsere kleine Firma eigentlich der Kickpunkt war, dass wir bekannt wurden. Mhm. Wir hatten damals eigentlich einen der ersten Sponsoren. Das war der Hermann Sieger aus Lorch, Briefmarkensieger. Der war zu der Zeit in China und konnte in China über diesen Erfolg, den wir damals in Spa hatten, nachlesen. Aber auch für uns war Motorsport zu teuer. Wir konnten uns das nicht laufend leisten, sondern in der ganzen Geschichte war das immer, sind wir peu à peu Motorsport gemacht, so wie es uns leisten konnten und so wie es auch für uns wichtig war.
Das heißt, das Geld musste eigentlich irgendwo anders herkommen, ne?
Ja, und da hat uns halt der Motorsport geholfen. Damals waren ja die Autos eigentlich recht nah an der Serie. Das heißt, alles, was wir in Motor investiert haben, konnten wir eigentlich für unsere Straßenfahrzeuge benutzen. Auch das, was wir mit den Fahrwerken gemacht haben, auch das ist praktisch 1:1 dann in die Autos gewandert, damals beginnend mit dem 250 SE, der dann ein 280 SE wurde, Serie 200, 250, der kleine Auto.
Der Strichachter.
Bitte, der Strichachter, ja. War für uns eigentlich ein ganz tolles Auto. Warum? Weil wir einmal den großen Motor einbauen konnten, damals schon den 2,8 Liter, und haben dann wirklich sehr sportliche Autos da auch bekommen. Aber der nächste Schritt Motorsport war dann mit dem SLC, den wir für 78 vorbereitet haben. Auch ein Auto.
Das Mampel-Auto.
Das Mampel-Auto, ja. War natürlich ein ganz schwieriges Unterfangen. Warum? Weil da kein Schaltgetriebe möglich war. Hat nur zum ersten Mal mit Automatik im Rennsport. Der Erfolg in 78 hielt sich in Grenzen. Ja, wir sind damals Europapokalrennen gefahren, in Konkurrenz zum BMW vor allen Dingen, der CSI damals. Ja. Wir konnten Klassensiege erreichen, aber nicht den Gesamtsieg im Jahr 78. Und so wollte ich eigentlich nicht aufhören. Mhm. Ja. Deshalb sind wir 80 nochmal gefahren und konnten dann auch Gott sei Dank das Rennen am Nürburgring, das 6-Stunden-Rennen, dann auch siegreich gestalten. Damit war, sag ich mal, für einige Zeit unser Motorsport-Engagement bedient.
Wenn man jetzt nochmal zurückguckt, Diese Anfänge von AMG war ja eigentlich ganz stark bestimmt von Ihnen und vom Herrn Melcher. Was war das für eine Zusammenarbeit rückblickend? So, was war das für eine Art von Partnerschaft zwischen Ihnen beiden?
Ja, es war lustig. Ja. Hier muss ich ein bisschen Insight erzählen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob es der Melcher erzählt hat, aber ich kann mir es vorstellen. Wie das Spar aktiv wurde, wie wir darüber geredet haben und gesagt haben, wir machen das, kam Melcher plötzlich nicht mehr in die Firma. Hm. Es sind Wochen vergangen und irgendwann schreibt er mir einen Brief, es ist ihm alles zu viel. Er möchte nicht verantwortlich sein, dass so und so viele Menschen am Sonntag Mittagessen haben. Das braucht er nicht. Das ist für ihn zu viel Druck. Die Belastung
zu viel
kann er nicht brauchen. Und dann noch Spar gehen. Also das ist alles für alles zu viel.
Können wir endlich los?
Ja, Moment. Ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das war schon ein Schlag ins Kondor damals, ja, weil Erhard war schon der Bohem, die geistige Kraft in unserem Thema. Ich habe dann damals gesagt, ich habe mit unseren 12 Mann Betriebsversammlung gemacht, was wollen wir machen, wollen wir weitermachen oder machen wir den Laden dicht? Alle waren der Auffassung, wir gehen nach Spar.
Das war fast Basisdemokratie.
Bitte?
Das war ja fast Basisdemokratie.
Ja, sicher, ja. Ja gut, im Betrieb können Sie es nicht anders machen. Also ja. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt war ja jeder eigentlich um die Bedeutung von Erhard war uns schon alles klar. Ja. Aber es war ja noch ein Jahr vorher, ja, wo er wegging, sodass wir die Chance hatten, dann doch ein erfolgreiches Auto zu machen. Mhm. Ja. Ich denke, es war noch 2,5 Jahre, wie er weg war, ja. Kam plötzlich ein Mitarbeiter, Erhard steht draußen. Ja, ich sage, warum kommt er nicht rein? Ja, okay, kam rein. Und dann haben wir einen Weg gesucht, wie wir zusammenarbeiten können. Mhm. Er ist ein freier Mitarbeiter geworden, hat exklusiv von uns Aufträge bekommen, bestimmte Dinge zu machen. Und so war das erfolgreich, bis, sag ich mal, in die Neuzeit funktioniert. Mhm.
Wir haben jetzt ein bisschen über den Rennsport geredet. Inzwischen ist AMG ja sogar eine Subbrand von Mercedes, von Mercedes-Benz. Wann haben Sie denn gemerkt, dass das mit AMG was ganz, ganz Großes werden kann? Ich meine, das ist eine Marke, die steht auf Formel-1-Teams drauf, auf den Overalls der erfolgreichsten Rennfahrer der Welt, auf A-Klassen bis S-Klassen steht ihr Logo drauf und ihr A drauf. Wann haben Sie gemerkt, dass da, hatten Sie immer schon diese Vision, dass sowas Großes entstehen würde? Oder wann haben Sie das mitbekommen, dass da sowas draus werden kann?
Also mit Sicherheit haben wir das nicht gemacht, weil wir dachten, da können wir was Großes machen. Sondern das Ziel war eigentlich, Motorsport zu machen. Ja, deshalb bin ich zu Mercedes gegangen, deshalb haben wir uns selbstständig gemacht, nachdem das dort nicht mehr möglich war. Nur wie gesagt, und jetzt wiederhole ich mich, wir mussten zuerst lernen, wie man denn vom Motorsport möglicherweise leben kann. Ja oder nein. Und deshalb war auch für uns klar, wir können uns nur sporadisch Motorsport leisten. Ja? Das ist dann mit dem kleinen Mercedes anders geworden. Da haben verschiedene Leute auch durch Initiative in der Entwicklung versucht, mit Mercedes Sport zu machen.
Mit dem kleinen Mercedes meinen Sie den Strich 8er damals, ne?
Nein.
Nee? Sie mit dem 190er Mercedes.
Mit dem 190er, ja. Da ist Mercedes einmal, hat ja dieses Einlagenrennen am Nürburgring gemacht, ja. Damit sind mal Rennfahrer auf dieses Auto gekommen. Und da ist es einfach publik geworden, dass dieses Auto möglicherweise eine Chance hat, ja. Und wir kennen ja alle Helmut Marko heute, ja. Klar. Damals sicher die Insider auch, ja, weil er ist ja lang genug im Motorsport aktiv gewesen. Der hat es angefangen, mit Mercedes 190er Sport zu machen. Aber was er nicht konnte, und ist ja heute noch bei ihm so, ja, einen Motor zu machen. Mhm. Ja. Mhm. Und er hat uns damals gebeten, ob wir ihm den Motor machen. Und das war in den Jahren 95, 96. Ja, 85, 86, ja, haben wir eben den Motor gemacht und das lief eigentlich recht erfolgreich.
Das spricht, das war ein Vierzylinder, ne?
War Vierzylinder, ja. Und nachdem wir gesehen haben, was Marco da macht, waren wir eigentlich der Auffassung, das könnten wir vielleicht besser machen. Mhm. Ja? Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass wir 87 selbst das angefangen haben, gesagt haben, nein, das können wir besser. Wir fahren in der DTM. Mhm. Ja? Hatten damals natürlich auch entsprechend unserem Selbstbewusstsein entsprechend auch die Fahrer verpflichtet. Ja? Einer war Cecotto, der damals schon die Nummer war. Und der zweite war BMW Junior. Mir fällt aber gerade im Moment der Name nicht ein. Den müssen wir nachreichen.
Schau ich nach.
So, an dieser Stelle hake ich am besten kurz mal ein, denn die frühe DTM-Geschichte von AMG ist ein bisschen kompliziert. 1987 war man nämlich schon dabei, als Teil des Star-AMG Marco RSM-Teams von Helmut Marko. Mit den Fahrern Jörg van Ommen, Franz Klammer und Heiner Weiß. 1988 dann gab es die ersten Erfolge für dieses Team mit einem dritten Platz von Jörg van Ommen in Zolder. Aber es gab dann eben auch ein eigenes AMG-Team, das den Sieg von Johnny Cecotto auf der AWUS feiern konnte. Als weitere Fahrer waren bei AMG Marc Hessel, Heiner Weiß, Kurt Thiem und Jean-Louis Schlesser mit dabei, bevor dann 89 Klaus Ludwig und Joachim Winklock dazu kamen. Naja, und den Rest der Geschichte kennt ihr ja.
Im Jahr 88 ist es dann gelungen, einen Vertrag mit Mercedes zu bekommen. Kooperationsvertrag, wo Mercedes gesagt hat, ja, wir wollen gemeinsam Motorsport machen. Aber damals sind, ich glaube, 4 oder 5 Teams beauftragt worden. Das ist einmal das Nobeck in Frankreich, Schons in Saarbrücken, Aschert selbst mit der Hilfe des Werks ein 190er gemacht. Aber es ist uns dann gelungen, das stärkste Team zu werden und dadurch dann auch den Auftrag, das komplett zu machen, auch in unserer Verantwortung. Und was die Historie zeigt, glaube ich, braucht man heute nicht mehr diskutieren.
Hat nicht so schlecht funktioniert.
Für Mercedes der einzig richtige war.
Ja? Das war ja schon eine erstaunliche Wende eigentlich von Mercedes, denn ursprünglich hat man sich ja durchaus auch mal kritisch beäugt, ne? Also gerade in Person von Erich Wachsenberger, also so diese Geschichten, die Sie da getrieben haben, die hat man ja immer nicht nur wohlwollend angeschaut.
Ich muss es anders erzählen. In den ersten Jahren war denn niemand. Punkt. Mhm. Es hat niemand interessiert. Mhm. Ja? trotz diesem Erfolg in Spa, ja, hat niemand interessiert. Und das ging so einige Jahre, ja, bis es uns gelungen ist, Felgen auf das Auto zu bekommen. Es war für Mercedes äußerst schwierig damals, weil man musste die Freigabe von Mercedes bekommen, was nicht möglich war. Und wir haben dann einen Weg gefunden, ja, wie man legal Felgen auf einen Mercedes bringen kann.
Wie machte man das?
Ja, man muss die ganzen Abnahmeprüfungen machen. Ja, ja. Und wenn man das,
also erstmal viel
die ganzen Belastungsproben mit 10.000 Kilometer fahren und, wie es halt der Hersteller auch machen muss. Mhm. Ja. Den Weg haben wir beschrieben und dann mit dem TÜV das gemacht. Und wir hatten plötzlich Felgen. Und mit dem, dass wir plötzlich Felgen hatten, darf ich auch heute sagen, damit kam auch der kommerzielle Erfolg. Ja. Vor allen Dingen war für uns damals auch das Ersatzteilgeschäft dann ein ganz wichtiges Geschäft mit den Felgen, wo wir auch weltweit natürlich Kunden plötzlich bekamen. Ja? Und damit sind wir praktisch zum Gegner geworden. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Und auch die nächsten Jahre auch wirklich, sie haben alles getan, ja, um zu verhindern, dass wir Erfolg hatten. Ja? Das hing auch damit zusammen, dass man plötzlich die Autos keine Garantie mehr hatten. Ja? Nur, es gibt Kunden, die lassen sich das gefallen und es gibt Kunden, die lassen sich das nicht gefallen. Ja? Und das sind zum Teil Leute, die ja auch einen gewissen Einfluss hatten, weil das waren ja alles Kunden, die ein bisschen mehr Geld hatten, um an ihren Autos zu spielen. Ja? Und ich sage es heute noch, ja, wir müssen wirklich einen guten Job gemacht haben, weil auch diese Kunden einen guten Rechtsanwalt haben im Regelfall. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn wir damals wirklich auch nicht die Qualität geliefert hätten, würde es AMG nicht geben. Aber anscheinend ist es uns gelungen und die Kunden waren mit uns zufrieden und die haben ihren Einfluss geltend gemacht beim Vorstand, weil da gibt es ja Kunden, die 5.000 LKWs kaufen oder 6.000 LKWs und ich kann da an einen mich ganz gut erinnern, der gesagt hat, und ihr glaubt, dass ich jetzt durch die Hintertüre zu euch reinfahre? Mhm. Ja? Mhm. Entweder, nur weil der Aufrecht da einen anderen Motor reinmacht, ja, meint ihr, braucht die Hinterachse nicht mehr. Wenn die Hinterachse laut war, die wurde vorher laut, die ist nachher laut geworden. Also, ja, er besteht darauf, das Garantie. Und so kam man dann natürlich mit der Zeit in die Diskussion. Ja. Und entscheidend war letztendlich, ja, wir waren 85 in Frankfurt auf der Automobilausstellung. Und wir hatten damals, heute macht es jeder, wir waren der Erste, der es gemacht hat, haben unseren Stand mit Glas eingefasst, ja, mit einer Türe. Ja, weil ich gesagt habe, wir brauchen die Kunden, die nicht durch unsere Türe reinkommen, die nicht das Selbstbewusstsein haben, die brauchen wir auch nicht. Ja. Und einer stand da plötzlich vor der Tür und das war Professor Niefer, der zu mir gesagt hat, sag mal, kann ich nicht reinkommen? Nein. Bitte, Herr Professor. Und der zweite Satz war, kannst du mir mal erklären, warum wir nicht zusammen schaffen? Mhm. Ich gesagt, am besten fragst du deine Mitarbeiter, warum das so ist. Das liegt nicht an uns. Ja.
Ja. Und auf dem Messestand stand der später berühmt gewordene Hammer, richtig?
Was stand da? Wir hatten damals zwei Autos auf dem Messestand, beide in Silber. Einmal die E-Klasse mit dem 8-Zylinder und einmal das G-Modell E50 und GE50 mit dem 8-Zylinder.
Mit dem 8-Zylinder Vierventiler oder mit dem?
Das war zu dem Zeitpunkt der Vierventiler. Mhm. Ja. Also beide praktisch sehr stark motorisiert. Mhm. Die Geschichte Heimer kennen Sie ja. Mhm. Ja. Aufrecht hat er aus Chicago angerufen und gesagt, wir brauchen einen Vierventiler. Warum? Sage ich auch, weil damals gab es schon viele Turbolader. Und die Amerikaner waren mit diesen Turboladern nicht zufrieden, weil ständig irgendeine Auspuffdichtung kaputt war oder was weiß ich, irgendeine Kleinigkeit damals. Ja, sie wollten Vierventiler, wollten Leistung. Und bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich nur Oettinger mit VW einen Vierventiler gehabt, sonst niemand. Und Daimler war noch der Auffassung, man könnte mit dem Dreiventiler diese Leistung bekommen. Ja, das hat dazu geführt, dass man mit der Entwicklungsabteilung sehr eng plötzlich kooperiert hat. Ja. Aber im Endeffekt hat es dazu geführt, dass Porsche den Auftrag bekommen hat, den Achtzylinder in das Auto zu bauen.
Also der spätere 500e, der daraus entstanden ist. Ne? Sozusagen ist, ihre Idee in Serie umgesetzt.
Ja, das war schon eine mächtige Enttäuschung. Mhm. Ja. Mhm.
Hätten Sie es denn machen wollen?
Ja, also wir haben mit nichts anderem
Entschuldigung
gerechnet.
Entschuldigung für die dumme Frage.
Also, dass wir das sind, ja.
Können Sie sich erklären, warum Sie es nicht geworden sind?
Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren wir nicht in der Lage. Mhm. Muss man einfach im Nachhinein anerkennen. Und was auch dazu geführt hat, dass man nicht weiter mit Porsche gearbeitet hat, war einfach, dass sie auch einen ganz schlechten Job gemacht haben. Auch da waren die Garantieleistungen oder die Nacharbeiten so hoch, dass sie davon Abstand genommen haben, das weiterzumachen. Mhm. Ja? Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass Hubert beauftragt war, mit uns einen Kooperationsvertrag zu machen. Ja? Niefer war Daimler-Benz. Hm. Und Hubert war Mercedes.
Hubert war Mercedes.
Mercedes-Vorstand. Hm. Ja? Wir sind damals zur Unterschrift, der Vertrag war fertig, der Unterschrift sollte in Paris bei der Villa-Ausstellung machen. Ja? Und selbst da haben noch verschiedene Herren versucht, das zu verhindern. Hm. Ja? Hm. Aber Niefer hat sich durchgesetzt und wir haben den Vertrag unterschrieben.
Was war denn Inhalt des Vertrags?
Bitte?
Was war denn der genaue Inhalt des Vertrags? Also nicht zahlenmäßig, aber es ging um eine Kooperation, aber auf welchen Feldern?
Ja, wir können den Vertrag euch noch rausziehen. Ja, so ist das nicht. Die Zusammenarbeit war darauf ausgerichtet, dass wir, und das war für Mercedes eigentlich schon ein ganz wichtiger Schritt, dass wir Autos top of the line machen. Mhm. Also auf jeden, ob E-Klasse, C-Klasse, auf jede Linie war das Ziel, ein Auto top of the line zu machen. Ja? Und das war ein Riesenschritt. Ja?
Das ist eine unglaubliche Chance, ne?
Also auch eine unglaubliche Chance. Ja. Und ich denke, wir haben das hervorragend gemeistert. Einmal, indem wir zwei Serien gemacht haben, einmal diesen E500, dann den Nachfolger, ja, der hat mir ein Konzept gefunden, dass wir den aussteuern in Sindelfingen, wo die Antriebseinheit nicht drin war und verschiedene Kleinigkeiten noch nicht drin waren, wurde der ausgesteuert, wurde hier nach Affalterbach und wir haben hier eine kleine Linie aufgebaut und haben dieses Auto dann hier fertig produziert. War ein ganz, ganz entscheidender Schritt, weil das einfach ein Auto war, das für die Opinion Leader das Auto war. Ja? Und der zweite Schritt war dann der C36.
Ja? Also die damalige C-Klasse?
Die damalige C-Klasse. Und da hat man zum ersten Mal dann das Modell eingeführt, das wir entwickeln und die Teile beistellen, dass wir die Teile just in time in Bremen anliefern. Das war für uns also schon ein ganz, ganz mächtiger Schritt.
Also in Bremen, muss man vielleicht kurz sagen, wurde das Fahrzeug gebaut, ja, so wie auch der SL, glaube ich, damals in Bremen gebaut wurde im Werk und nicht hier vor Ort.
Das war eigentlich das Konzept, wie es bis heute durchgeführt wird. Ja. Mhm. Damals noch in relativ kleinen Stückzahlen, ich werde nie vergessen, wie wir uns gestritten haben, wie viele Autos denn nun gebaut werden können. Ja? Mhm. Und für uns war ganz wichtig, ja, dass eigentlich unsere Zahl hoch ist, damit wir die Entwicklungskosten, die wir hatten, auch wieder reinkriegen. Mhm. Ja? Mhm. Mercedes wollte damals 800 Fahrzeuge bauen.
Ja? Pro Jahr?
Pro Jahr. Und wir haben uns dann durchgesetzt und gesagt 1200. Mhm. Wie viel wurden gebaut tatsächlich dann? 5500. Ja? Das heißt, es war ein Riesenerfolg, mhm, ja, mit dem ersten Kooperationsauto, das dort gebaut worden ist. Mhm. Und damit war eigentlich diese Erfolgsstory, war der Start wirklich gegeben, zu sagen für Mercedes, oh, da hat auch der letzte Kritiker dann erkannt, das ist ein Markt, den wir bis heute nicht gesehen haben oder gewusst haben. Ja?
Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie ist es zu dem Fahrzeug gekommen? Wie ist der Motor entstanden? Wie hat sich der Rest drumherum gruppiert von dem Auto? Es ist ja nicht immer nur ein Motor, es ist ja noch ein bisschen mehr, was man da verändern
muss. Ja, das ist das erste Auto, das gemeinsam, ja, gemeinsam im Prinzip, das Lastenheft gemeinsam geschrieben worden ist, ja, wo jeder sich von Daimler einbringen konnte, aber wo wir auch klar gesagt haben, wenn, dann muss das so und so sein. Ja, und hier hat man sich zusammengerauft, konstruktiv zusammengerauft, und der Erfolg spricht ja allein für sich.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Tja, ich würde sagen, holt euch mal ein Bier und am besten auch was zum Knabbern, denn dieses Factsheet könnte etwas länger werden. Also, im September 1993 wurde von Mercedes auf der IAA in Frankfurt der C36 AMG präsentiert. Er war die mit Abstand leistungsstärkste Variante der damaligen C-Klasse W202. Der W202 war der direkte Nachfolger vom Mercedes 190, also der Baureihe W201, den viele ja auch als Baby-Benz kennen. Als der C36 AMG im Herbst rauskam, gab es diese neue C-Klasse ja erst seit einem halben Jahr, und das höchste der Gefühle war bis dahin der C280 gewesen, mit einem M104 Reihen 6-Zylinder mit 4 Ventiltechnik und 193 PS. Der C36 AMG setzte da eine ordentliche Schippe drauf. Basis war der bestehende Block des M104 Motors mit einer Bohrung von 89,9 mm, die war bei der 2,8 Liter und 3,2 Liter Version des Motors genau gleich. Für die Entwicklung des 3,6 Liter AMG Motors kam, wie sollte es anders sein, dann Erhard Melcher ins Spiel, das M von AMG. Zu diesem Zeitpunkt war er längst nicht mehr bei AMG als Chef an Bord, aber natürlich immer noch der Motorenpapst, der wusste, wie man aus Motoren mehr rausholt. Ich habe einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge noch mit Erhard Melcher gesprochen. Und das war auch gut so, denn jetzt kann ich euch genau sagen, wie der Motor des C36 AMG entstanden ist. Es war so. Erhard Melcher hatte einen guten Freund in der Dieselentwicklung, der ihm einen entscheidenden Tipp gab. Es gab nämlich einen 6-Zylinder-Turbodieselmotor in der S-Klasse der Baureihe W126. Allerdings nicht in Deutschland. Er wurde nur in den USA angeboten. Das Modell wurde dort als Mercedes 350 SD verkauft. Nach Herrn Melchers Aussage machte sich Mercedes bei diesem Motor Sorgen um die Vollgasfestigkeit. Perfekte Voraussetzung, um ihn einfach nur in den USA zu verkaufen, denn dort herrschte ja auch schon damals ein strenges Tempolimit. Die Kurbelwelle aus diesem Dieselmotor mit der Typnummer OM603D35A hatte einen wesentlich größeren Hub als die Benzinervariante des Motors M104. Und zwar betrug der Hub 92,4 mm. Wenn ihr die technischen Daten des C36 AMG nachlest, werdet ihr genau diese 92,4 mm Hub wiederfinden. Zusätzlich wurden die Zylinder um 1,1 mm aufgebohrt und das Ergebnis waren dann die 3606 Kubikzentimeter Hubraum des C36 AMG. Trotz der damals beginnenden direkten Kooperation von AMG und Mercedes kam Erhard Melcher aber nur über seinen Freund und einen internen Leihausweis an zwei dieser US-Kurbelwellen heran, um die gesamte Konstruktion auszuprobieren. Dafür waren auch besonders niedrige Kolben notwendig. Mit einem damals unüblichen Feuersteg über dem ersten Kolbenring von nur 5,5 mm. Das wiederum traute sich Erhard Melcher, weil er wusste, dass seine eigene Honda sogar nur einen Feuersteg von 5 mm hatte. Die beiden Prototypen liefen nach seiner Aussage bestialisch gut. Und die zwei Kurbelwellen hat er nie zurückgebracht. In der Serienfertigung des C36 AMG, die in Falterbach in einer früheren Reithalle von Hans-Werner Aufrecht eingerichtet wurde, wurden dann die serienmäßigen Kurbelwellen gegen die Dieselkurbelwellen ausgewechselt und dieser Tausch wurde intern sehr günstig mit Mercedes verrechnet. Ein ziemlich cleverer Schachzug, wenn man bedenkt, was Kurbelwellen kosten und vor allem zu was für Preisen der C36 dann verkauft wurde, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Beim größeren Hubraum blieb es natürlich nicht. Dazu kamen noch andere Einlassnockenwellen, die schon angesprochenen Spezialkolben, geänderte Ölspritzdüsen, erweiterte Auslasskanäle, eine optimierte Motorsteuerung und mehr Atemluft durch ein größeres Rohr zwischen Luftfilterkasten und Ansaugkrümmer. Das Ergebnis waren dann 280 PS und 385 Newtonmeter Drehmoment. Und Fahrleistungen, die für die damalige Zeit schon richtig was hermachten. 6,7 Sekunden auf 100, die VMAX wurde bei 250 elektronisch abgeregelt. Damit war der C36 AMG übrigens deutlich stärker und schneller als der berühmte 190e 2,5 16V Evolution 2, der mit dem großen Spoiler hinten drauf. Natürlich gab es noch mehr Zutaten als den Motor von Herrn Melcher. Ein strafferes AMG-Sportfahrwerk und schärfere Bremsen. Die vorderen kamen vom SL600 der Baureihe R129, die an der Hinterachse vom E420 der Baureihe W124. Kleiner Wermutstropfen war die Viergangautomatik aus dem C280. Erst ab August 1996 gab es dann die elektronisch gesteuerte Fünfgangautomatik. Dazu kamen dann noch hübsche Kleinigkeiten wie ein Wählhebel mit ins Leder geprägtem C36-Logo, Karo-Stoff, Sportsitze, ein zweifarbiges Sportlenkrad, eine Außentemperaturanzeige, elektrisch anklappbare Außenspiegel, eine Armlehne im Fond und vier elektrische Fensterheber. Gerade die waren natürlich ein echt großzügiges Angebot, denn serienmäßig waren auch beim W202 noch Fensterkurbeln, auch vorne. Außen gab es 17 Zoll AMG-Felgen, lackierte Stoßfänger und sportliche Schürzen rundherum, ein verchromtes Doppelendrohr, zu dem Herr Aufrecht auch gleich noch was Interessantes erzählen wird, und den C36-Schriftzug. Apropos Schriftzug, der C36 war der allererste Mercedes AMG mit dieser Nomenklatur aus einem Buchstaben und zwei Zahlen, die es ja bis heute gibt. Und noch eine Premiere durfte der C36 feiern. Er war nämlich das erste offizielle Safety Car der Formel 1 von Mercedes und AMG. Wer einen C36 AMG kaufen wollte, musste damals ziemlich tief in die Tasche greifen. 1995 hatte der C180 mit 122 PS, also das Basismodell, einen Grundpreis von 43.930 D-Mark. Wer einen C36 AMG haben wollte, musste dagegen satte 97.865 Mark bezahlen, also weit mehr als das Doppelte. Wer eine Klimaautomatik dazu haben wollte, musste nochmal 4.255 Mark extra zahlen. Metalliclack kostete 1.495 und ein Schiebehebedach 2.265. Wer die ganze Aufpreisliste ankreuzen wollte, der konnte ganz locker nochmal 25.000 Mark extra investieren. Abgelöst wurde der C36 AMG dann ab 1997 vom C43 AMG mit einem M113 V8, dem dann ein Jahr später noch der C55 AMG zur Seite gestellt wurde. Speziell der C55 hatte natürlich deutlich mehr Wumms. Aber der C36 AMG blieb mit 5.221 Exemplaren über viele, viele Jahre das meistverkaufte AMG-Fahrzeug, bis es dann erst vom C63 AMG überholt wurde. Und jetzt machen wir mal eine kurze Probefahrt.
Wir haben damals ja auch dieses Thema ein Mann, ein Motor. Ja, wir haben bestimmte Dinge, ja, wo wir der Meinung waren, dass das für den Bau dieser Autos und für das Image dieser Autos wichtig ist. Das konnten wir erhalten und Gott sei Dank wird das bis heute fortgeschrieben. Ich weiß nicht, wie lang, ja, weil natürlich auch hier der Kostendruck entscheidend sein wird. Ja, aber bis heute hält man sich an diese These. Mhm.
Wie ist es dann vonstatten gegangen? Waren Sie dann mit in der Entwicklung eingebunden, mit den Mercedes-Ingenieuren zusammen, oder hat jeder so sein Stückchen dazu beigetragen? Wie hat das genau funktioniert?
Nein, so wie ich es gerade gesagt habe, hat die Eckdaten hat man festgelegt als Lastenheft. Ja? Mhm. Und dann ist er hier entwickelt worden. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn Sie sehen, wie weit das geht, ja, heute sind 2000 Entwickler praktisch in der Falterbach.
Ja. Das war natürlich schon einschneidende Veränderungen. Ne? Ich meine, vorher waren Sie für alles, was Sie gemacht haben, selber verantwortlich. Ich sage jetzt mal, den Hammer haben Sie in Eigenregie entwickelt und plötzlich mussten Sie sich abstimmen mit Sindelfingen.
Ja, aber ich würde es eingrenzen. Das Abstimmen war schon so, dass wir die Verantwortung hatten und letztendlich uns auch durchsetzen mussten für das, was wir wollten. Mhm. Ja? Mhm. Und da war sicher nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es war immer wieder ein Kampf. Ja? Aber das Selbstbewusstsein hatten wir damals schon. Ja? Und der Erfolg gibt ja einem recht. Wenn Sie sich durchsetzen wollen, müssen Sie Erfolg haben. Und das hatten wir. Ja. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich Mercedes gesagt hat, das ist alles schön und gut, aber, Herr Aufrecht, wir würden gerne die Firma übernehmen.
Und das ist dann auch passiert, ne? Mitte der 90er, glaube ich.
Ja.
Haben Sie, glaube ich, zuerst 51% übernommen, richtig?
Sie haben 51% übernommen in 98 und 2006 dann den Rest.
Mhm. Ja. Wie ging es Ihnen damit? War das eher so ein, was hat da überwogen? Die Freude über den guten Deal oder die Wehmut, das eigene Kind abzugeben?
Es war sicher beides. Ja? Es war auf der einen Seite war für mich schon in den 70er Jahren im Prinzip klar, man muss, wenn man erfolgreich sein will, mit dem Hersteller arbeiten. Und das haben wir auch immer wieder versucht und es hat auch dann zu Kooperationen geführt. Wir waren immer diejenigen, die wussten, was man an so einem Auto machen kann und darf. Es gab damals, ich weiß gar nicht mehr wie viele, weit über 100 Tuner europaweit. Ja. Kann man sich heute kaum vorstellen, aber es waren in Frankfurt in den Mitte 80er Jahren waren ca. 170 Tuner, die ausgestellt haben, irgendetwas, was sie an Mercedes verbinden. Und wenn Sie das heute sehen, ja, da sind gerade noch zwei davon übrig geblieben, die Firma Brabus und die Firma AMG. Und das ist es heute. Ja. Aber damals war der Run, dass man nun mit Mercedes plötzlich da Erfolg haben kann, ja, war unglaublich für mich, also unvorstellbar, dass es sowas, so eine Entwicklung gibt. War es Erfolg, war es Wehmut oder wie war das? Ja? Da muss ich sagen, es trifft beides. Ja? Also, es war sogar so, dass ich ein Jahr lang nicht mehr in die Firma rüberging. Das konnte ich nicht. Ja? Also ich war da schon auch auf der einen Seite sehr betroffen, auf der anderen Seite war das für mich eigentlich ein persönlicher Erfolg, dass es dazu geführt hat. Ich wollte nie was anderes, ja. Und deshalb war es auf der einen Seite stolz, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, hat mich das schon sehr belastet, ja. Und vielleicht auch deshalb, weil natürlich dann man versucht hat, mal alles anders zu machen, ja. Heute ist man wieder auf dem Stand, ja, dass man das, was eigentlich die Philosophie war, hier auf den Kunden zu hören, das hat man heute wieder, lebt das heute verstärktem Maße und vor allen Dingen auch die Historie wird geschätzt und wird gepflegt heute. Da muss ich sagen, Hut ab, was drüben passiert.
Mhm. Mhm. Mit drüben meinen Sie immer, weil wir hier bei der HWA sitzen, meinen Sie die andere Straßenseite sozusagen, Straßenseite, ja, wo die AMG ist, ja, unübersehbar.
Ja.
Genau.
Mhm. Ja, aber was auch unübersehbar ist, ja, dass nach wie vor eine sehr enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen da ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Also nicht nur Motorsport, ja, nicht nur im Motorsport, wo wir verantwortlich sind für die GT-Autos, die im Sport entwickelt, produziert und gewartet werden, sondern auch im Bereich der Serie.
Mhm. Wenn wir nochmal zurückkommen zum C36 AMG, weil der ja so eine entscheidende Rolle dann auch gespielt hat in dieser Transformation der AMG, ja, war das nicht auch eine große logistische Herausforderung? Ich meine, Sie haben dann da spezielle Teile produziert für diese Version, die dann plötzlich, stelle ich mir jedenfalls so vor, auf der ganzen Welt in Mercedes-Niederlassungen auch geführt werden mussten, als Ersatzteile zum Beispiel.
In verschiedenen Bereichen war das natürlich eine gewaltige Herausforderung. Ja? Und zwar einmal beginnt es natürlich damit, warum hat Mercedes überhaupt das Interesse gehabt, mit uns zu arbeiten? Weil ich sage jetzt mal, die Hütten, die da sind und die Maschinen, die da sind, die hatten sie vielleicht drüber sogar besser. Ja, keine Ahnung. Ja, braucht man eigentlich nicht drüber diskutieren. Das ist eine Sache von Budget. Ja?
Mhm.
Warum war das so? Ja? Für mich im Prinzip nur, weil die drei Buchstaben da waren, die nun weltweit einen Bekanntheitsgrad hatten. Ja? Einmal in Deutschland hatten wir ungestützt, hat Mercedes in Auftrag gegeben, einen Bekanntheitsgrad von 66%. Und mit diesen 66% waren sie in der Lage, diese drei Buchstaben einzutragen.
Mhm.
Da brauchten sie also nicht nur AMG Motorenbau
als Marke einzutragen,
sondern wir konnten da AMG eintragen.
Mhm.
Und das ist umso entscheidender gewesen, weil damals gab es ja noch AEG, einen riesen Bekanntheitsgrad hatten. Und das ungestützt für AMG zu erreichen, war eine Sensation. Und das Zweite war, und das war sicher ein großes Problem auch für uns, dass wir einen eigenen Vertrieb hatten. Nur Mercedes wollte natürlich,
den Sie damals aufgebaut hatten,
den
ne?
wir aufgebaut hatten in diesen Jahren, ja, die wollten natürlich das exklusiv den Vertrieb dann haben. Das heißt, auf der einen Seite mussten wir unseren eigenen Vertrieb abbauen und auf der anderen Seite mussten wir hier plötzlich die gesteigerten Anforderungen, was Qualitätssicherung ist, was Logistik ist und, ja, aufbauen. Das war schon eine Nummer, die wir in den 90er Jahren da gebracht haben. Wirklich, da muss ich heute noch der Truppe ein Riesenkompliment machen.
Mhm.
Und was natürlich auch war, der Anspruch, den der Teil der Motorsport war natürlich auch ein ganz anderer. Ja? Wir waren verantwortlich für die Teams, für die Autos, ja, und noch für die Serie, ja. Was da geleistet worden ist, ist eigentlich für mich heute kaum mehr nachvollziehbar, dass wir das geschafft haben.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wie haben Sie es geschafft?
Ja, mit einer tollen Truppe.
Mhm.
Ja. Und da muss ich auch sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass es heute noch ein Problem ist. Ja? Wenn man die schönsten Autos machen darf, die es in einer Serie gibt, dann haben sie eigentlich kein allzu großes Problem, Personal zu bekommen. Wir haben da einfach einen Vorteil, weil jeder möchte eigentlich das Topmodell machen. Wenn ein Konstrukteur irgendwo ist, der will das Topmodell. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Und ich will jetzt nichts gegen Diesel sagen. Ich meine, heute darf man was gegen Diesel sagen. Aber ich möchte trotzdem, das ist auch Ingenieurleistung, Rieseningenieurleistung. Aber der Anspruch ist halt vielleicht doch eher den 500 PS Motor zu machen als diesen sparsamen 300 PS Motor. Ist vielleicht einfach eine Imagegeschichte. Und deshalb war es damals für uns möglich, die Menschen zu bekommen, die man gebraucht hat. Und so ist es auch heute noch. Ja. Weil es einfach mehr Spaß macht, schöne Autos zu machen. Braucht man gar nicht diskutieren. Ja. Und die Menschen freuen sich, wenn sie Erfolg haben. Und das war natürlich in diesen Jahren eine Erfolgsstory ohnegleichen.
Ja. Was sind denn zurückblickend für Sie die wichtigsten Stationen in der Hinsicht, was Auto-Ikonen angeht, die AMG so geprägt hat?
Gut, das eine haben Sie schon gesagt, das ist natürlich der 6,8 Liter damals, und der Hammer. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber dann war es ganz sicher die C-Klasse im Motorsport und die C-Klasse in der Serie.
C36.
Oh, ja. Das waren einfach die Schritte, die notwendig waren, um Erfolg zu haben. Wir mussten im Motorsport Erfolg haben und haben den, glaube ich, Beispiel gezeigt, aber genau dasselbe ist beim C36 passiert, dass wir hier in der Lage waren, in diesen Stückzahlen plötzlich auch erfolgreich zu arbeiten. Ja?
Wissen Sie noch, wie das war, als der da stand und zum ersten Mal fahrbereit war? Sind Sie ihn gefahren? Waren Sie mit dabei zu sagen, der zieht noch nicht richtig durch, da braucht man noch mehr Leistung oder der liegt noch nicht ordentlich oder der lenkt nicht ordentlich ein? Also haben Sie sowas mitgemacht?
Darf ich Ihnen sagen, dass ich zumindest im damaligen Zeitpunkt in all die Entwicklungsschritte eingebunden war und auch wusste, als der erste fahrbereit war, so ist er. Ja, da ist man nicht überrascht. Man weiß das, wie gut er ist schon vorher. Und das war halt dann, das sind die ersten Fahrten dann eine Bestätigung. Sicher muss da noch oder dort noch etwas nachgearbeitet werden, keine Frage. Aber der erste Start war dann auch eigentlich die Bestätigung, das ist das Auto. Aber es waren so viele tolle Entscheidungen. Wir haben vorhin drüber diskutiert. Wie war die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsabteilungen und. Ja, und dafür erzähle ich immer gerne ein Beispiel. Ja. Jeder kann sich daran erinnern, Mercedes hat den Auspuff nicht gezeigt. Da waren so Wasserröhre hinter dran, furchtbar. Ja? Man hat nicht gezeigt, dass der Auspuff war. Ja? Und irgendwann bin ich zu Herrn Huppert gefahren, habe gesagt, kommen Sie mal mit, ich habe Ihnen was zum Anschauen. Ja? Und da war zum ersten Mal ein designendes Endstück am Auspuff.
Ja? Ein selbstbewusstes Endrohr.
Wir waren die Ersten, die damals sich die Mühe gemacht hat und diesen Auspuff designt hat. Es gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen hier zwei schöne Auspuffrohre haben. Jahre davor hat es ein Carlo Abarth gemacht, aber es war schon, ist ja schon 20 Jahre damals schon her gewesen. Ja. Hubert sah das. Nur über meine Leiche. Ich habe dann gesagt, Herr Hubert, Sie sind schon tot. Weil das kommt so. Ja? Boah, nein, das geht nicht, sage ich. Herr Hubert. Ja? Und wenn Sie sehen, wie die Entwicklung des Auspuffs dann weiterging, brauche ich nicht mehr zu erklären, was das bedeutet hat.
Da hatte der Herr Hubert eigentlich nichts mehr zu sagen in seinem Laden.
Nein, so will ich das nicht sagen. Wir haben uns darüber positiv gestritten.
Ja.
Was ist wichtig oder was ist nicht wichtig? Ja.
Das sah ja auch wahnsinnig gut aus, dieser Auspuff. Das war dieser Doppelrohrauspuff, diese mit dieser Chromblende, und dann war da AMG drauf geprägt.
Ne? AMG und zuerst mal auch den Namen drauf geschrieben. Ja.
Das ist erstaunlich, dass über so ein Detail so diskutiert wird, dann auf so einer Ebene auch. Ne? Ja. Ich meine, eine höhere Ebene als Sie beide über so einen Auspuff diskutieren geht ja eigentlich nicht mehr. Da kommt eigentlich nur noch...
Ja, aber da ging es um Philosophiefragen. Ja. Und es kann kein Techniker entscheiden. Mhm. Ja, da ging es um, will man das oder will man das nicht? Ja. Ist das eine Voraussetzung für Erfolg, ja oder nein? Ja. Ja? Ja. Und deshalb ist es auf der Ebene entschieden worden. Mhm. Ja? Weil... Leistung hat er nicht gebracht, Entschuldigung. Ja? Mhm. Jeder hat es geglaubt, aber das kann man anders kriegen. Mhm. Ja? Oder muss man anders kriegen. Mhm. Ja? Ja? Mhm. Ja,
ja. War das dann so eine ähnliche Diskussion mit so Themen wie, da hat ja auch der C36, hatte ja auch zum Beispiel diesen Spoilersatz drumherum oder also diesen Schürzensatz. Gab es da ähnliche Diskussionen dazu?
Nein.
Oder war das dann, das war unstrittig zumindest, dass man da...
Ja, gut. Man hat wirklich auch das abgesprochen. Ja, es ist also nicht so, dass man das nicht abgesprochen hat, aber das war unstrittig. Mhm. Ja. Aber solche Themen, wo dann die Philosophienfrage kam, das hat dann zu großen Diskussionen geführt.
Das heißt aber auch, Sie hatten auch zu dem Zeitpunkt schon längst wahrscheinlich hier intern Designer, also ich spreche jetzt von hier im Sinne von AMG, ja, Sie hatten
ohne
Designer, die geguckt haben, wie kann man eine Markentypik von Mercedes sportlicher ausdrücken und dann das zu einem typischen AMG-Design machen.
Ja, das war zum damaligen Zeitpunkt der Herr Hieke. Mhm. Ja, damals war ja auch das Thema Felgen, war ein ganz wichtiger Punkt. Ja, weil auch das erklärt sich heute fast nicht mehr, weil jeder, was weiß ich, an jedem Typ 5 Felgendesigns hat. Ja. Ja. Damals war das relativ einfach zu sagen, wir versuchen eine tolle Felge zu machen. Mhm. Das hat man beim Hersteller eigentlich lange nicht erkannt, was das für ein Business war. Das haben die erst gelernt, wie wir mit AMG so einen Erfolg hatten. Ja. Mhm. Mhm. Sind dann die Zubehörfritzen gekommen, muss jeder seine Felge machen.
Ja. Es ist ja eigentlich auch interessant, dass Sie sich dann eher ein Auto aus der gehobenen Mittelklasse genommen haben, den C36, und nicht dieses, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Experiment Mercedes und AMG arbeiten zusammen an einem Fahrzeug, nicht an einem höheren, Sie hätten es ja auch an der S-Klasse starten können. Ne? Sie hätten ja auch mit einer die S-Klasse gemeinsam voranbringen können.
Ja.
Hätten Sie ja auch machen können.
Ja, aber wir wollten einfach an das ist ja unser Herkunft, wir wollten ein sportliches Auto haben. Mhm. Ja?
Also nichts zu Schweres, sondern eher was
Leichtes.
Was Leichtes. Haben Sie einen? Haben Sie noch einen in der Garage stehen?
Nein.
Wie sind Sie da so mit Autos?
Nein.
Sammeln Sie so Fahrzeuge aus Ihrer Vergangenheit?
Werde ich oft gefragt, aber nein, habe ich nicht. Mhm.
Ja. Was fahren Sie denn aktuell? Wenn man CLS. Das fragen darf. Ein CLS.
CLS, ja. Das ist für mich das ideale Auto. Mhm. Ja. Viele hätten gerne oder wollten oder ich auch S-Klasse, aber das Auto ist mir zu groß.
Mhm. Mhm.
Ja. Mhm. Ist mir zu groß.
Also lieber weniger Gewicht und ein bisschen mehr Agilität.
Ist ein besonderes Auto, hat genügend Komfort, hat 4 Sitze, und ist doch sportlich.
Mhm. Jetzt haben wir gerade vorhin schon über diesen für Sie auch vielleicht nicht runter einfachen Verkauf von AMG gesprochen. Warum haben Sie danach nicht einfach die Füße hochgelegt? Ich meine, Sie hatten danach das Portemonnaie gefüllt.
Ganz gutes Thema.
Sie Warum? Hätten ja einfach aufhören können und sich eine Segeljacht kaufen können.
Nein, es gab, und das ist heute noch so, damals ein Beschluss des Vorstands, dass Motorsport extern gemacht wird. Mhm. Es stand nie zur Debatte, dass wir die Abteilung Motorsport verkaufen. Mhm. Ja? Da kommt für mich eigentlich ein viel größeres Problem. Wir wissen alle, wir waren in... 97, 98 nach der DTM sehr erfolgreich mit dem CLK. Wir sind damals, nachdem die DTM 96 Schluss war, haben wir ja in einer wirklich Wahnsinnszeit einmal damals mit Werner ein Auto ihm präsentiert, ja, was in der damaligen GT1 fahren sollte. Da war der Wettbewerber war einmal Porsche und einmal McLaren BMW, die damals diese Serie dominiert haben. Ja. Und wir standen da mit unserer Motorsportabteilung, was tun? Ja. Und so kamen wir auf die Idee zu sagen, wir machen einen GT1. Ja. Wir haben das Auto damals gezeichnet, ein Modell gemacht, ja, und haben das dann dem Vorstand vorgestellt und haben Gott sei Dank dann auch das Go bekommen. Und dieses Auto hat dann, nachdem es nach 120 Tagen nach dem Go, hat dann in Hockenheim Pole Position gefahren, ist dann im Rennen ausgefallen, aber dann die restlichen Rennen gewonnen, gegen Porsche, gegen McLaren. Hat dann im Jahr 98 alle Rennen gewonnen, teils Doppelsieg gemacht, also zweimal die Weltmeisterschaft hintereinander gewonnen. Und wir sind auch in den vier Meisterschaften bis heute die einzige Firma, die alle Rennen gewonnen hat.
Wahnsinn, ne?
Okay, McLaren hat von 16, 15 gewonnen, ja, also fällt halt eins, wir haben von 10, 10 gewonnen, ja, okay, ja. Aber dann kommt das Jahr 99, ja, und da war klar, dass wir eigentlich versuchen sollten, in Le Mans zu gewinnen. Wir haben das 98 schon mal probiert, sind dann mit einem ganz blöden Ölpumpenschaden ausgefallen, hatten eigentlich da auch das überlegene Auto. Ist heute noch Ärger, aber dann noch größer Ärger war dann 99, als unsere Autos neben vielen anderen, ich glaube, es gibt keinen, der nicht geflogen ist, ja, sondern eigentlich alle sind geflogen. Wir sind natürlich spektakulär im Fernsehen geflogen. Ja, das ist eine, ja, gehört vielleicht zu unserem Image, ja, dass es dann die ganze Welt wusste, keine Ahnung. Ja. Wir haben es überlebt, es ist nichts passiert, aber damit war zu dem damaligen Zeitpunkt für Mercedes Motorsport tot. Hubert hat das in Le Mans noch bekannt gegeben.
Ihnen gegenüber auch? Also hat er Sie vorher informiert oder ist er direkt an die Presse gegangen? Das ist
direkt vor Ort passiert. Ja, da bin ich nach Hause gekommen. Habe ich meiner Frau gesagt, komm, sind wir hierher? Da waren wir gerade im Umbau, habe ich gesagt, wenn wir jetzt aufhören, verlieren wir 20 Millionen. Wenn wir weitermachen, riskieren wir 40 Millionen. Was tun?
Ich weiß schon die Antwort.
Ich habe dir gesagt, aber wir haben kein Geschäft. Wir wissen nicht, was tun. Ja, und sie hat gesagt, weitermachen. Ja. Ja. So war das.
Ziemlich cool von Ihrer Frau.
Ja, ja.
Das heißt, die stand auch immer hinter Ihnen bei solchen Entscheidungen.
Ja, ja. Ja, mehr als das eigentlich. Ja. Ja. Ja.
Sie haben ja eine Menge erreicht in Ihrem Leben. AMG gegründet, HWA gegründet, die DTM lange Zeit unter Ihren Fittichen gehabt. Sie gehören zu den, sagt man, 300 reichsten Deutschen. Sie sind eigentlich schon sowas wie eine lebende Legende als A von AMG. Was haben Sie noch für Ziele?
Also ich muss eins sagen, ich glaube, das Thema Pandemie ja, hat mich, wenn ich zurückdenke, eigentlich am meisten belastet. Ja, plötzlich zu sehen, dass sie nichts mehr machen können. Ja, vor allen Dingen auch in dem Gedanken, dass hier plötzlich möglicherweise eine ganz andere Autogeneration die Zukunft gestalten wird.
Elektrisch.
Und dann praktisch die Hände gebunden haben. Ja. was tun.
Also autonomes Fahren meinen Sie auch, ja?
Nicht autonom fahren, nein. Ich meine die Elektrifizierung. Mhm. Ja. Mhm. Wo führt das hin? Was ist der richtige Weg? Mhm. Wo bleiben wir? Was können wir machen? Ja. DTM zu Ende, Formel E zu Ende. Mhm. Ja. Das ist eine Transformation, was hier der Betrieb durchmachen musste. Und ich kann heute sagen, sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Ja. Müssen uns diversifizieren. Ich glaube, es ist gelungen. Sie kennen ein Beispiel, dass wir für Wohnmobilen Antrieb machen, aber dieser Antrieb ist für viele Dinge möglich. Ja. Und hier auch mit dem Ziel, heute zwar mit dem Range Extender, der Verbrenner ist, in Zukunft einen Range Extender zu haben, der mit Wasserstoff betrieben wird. Das ist unser Ziel und da arbeiten wir dran. Und das ist das, was mich, ich sag's mal, extrem jung erhält. Toll. Das zu machen. Ja.
Das heißt, es gibt immer noch genug zu tun.
Ja, es gibt genug zu tun, aber ich muss sagen, wir haben eine Truppe, die das kann. Und das ist eigentlich das tolle Erlebnis, was mir vergönnt ist.
Aber es ist natürlich schon eine wahnsinnige Herausforderung, ne? Wenn man jetzt mal vom Hubkolbenmotor einfach so weggeht in andere Antriebstechnologien. Das bedeutet natürlich, dass man ganz viele Erfahrungen, die man hat, nicht mehr richtig nutzen kann. Ne?
Ja, aber das Tolle, was wir erlebt haben, ja, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich eigentlich unsere Abteilung Motor wirklich gesehen, das geht zu Ende.
Ja? Sah das für Sie so aus?
Ja, ja zumindest in diesem Umfang, wie wir es haben. Ja. Sicher sind da noch viele Themen abzuarbeiten, aber so das große Ziel, ja, dass wir weiterhin tolle Verbrenner machen, das habe ich nicht mehr gesehen. Zwischenzeitlich haben wir im Auftrag, zwei Zwölfzylinder zu machen. Wir haben einen schon erfolgreich, geht praktisch bei uns in Serie einer. Ja. Wir haben den Auftrag, einen V6 zu entwickeln.
Zwölfzylinder für? Muss ich kurz mal nachfragen.
Das ist für Pagani.
Ah, für den Pagani.
Ja, wir haben für den Pagani einen neuen Zwölfzylinder entwickelt. Mhm. Ja, einen ganz, ganz tollen Motor mit 900 PS. Ja.
Wahnsinn, super.
Wirklich eine tolle Geschichte. Ja. Müssen einen weiteren Grad, sind bei einem weiteren Grad an der Entwicklung, entwickeln einen V6 Turbolader. Also auch unsere Verbrennerseite ist wahnsinnig stark ausgelastet. Ja. Und die Zukunft, denke ich, was Elektrifizierung anbelangt, ist hier auch in guten Händen.
Wie geht es Ihnen mit dem Thema Elektrifizierung? Sehen Sie das positiv? Sehen Sie das kritisch? Was sagt Hans-Werner Aufrecht dazu?
Ich denke, das ist der Antrieb der Zukunft, aber nicht die Batterie. Hm. Was wir brauchen, ist ein Stromspeicher, wie immer der aussieht. Es könnte die Batterie sein, ich glaube nicht dran. Ich glaube eher, dass Wasserstoff der Stromspeicher in Zukunft sein wird.
Wir werden sehen, ne?
Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, Hans-Werner Aufrecht, für das tolle Gespräch und Ihre Zeit. Vielen Dank. Dankeschön.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Stimmt, das war's leider schon wieder für dieses Mal mit Motorikonen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese besondere Gelegenheit, mit dem Mann zu sprechen, der AMG zu dem gemacht hat, was es heute ist. Die wohl mit Abstand größte Tuning- und Motorsportmarke der Welt. Hans-Werner Aufrecht ist nicht nur eine lebende Legende, er ist auch in einem Alter, in dem andere schon längst ihre Rente genießen, immer noch voll im Geschäft. Gerade deshalb muss ich sehr herzlich Danke sagen für seine Zeit und den Platz in seinem sehr engen Terminkalender. Ich bedanke mich auch bei Martin Marx, dem Vorstand der HWA, den ich bei meinem Besuch so plötzlich aus dem Büro von Herrn Aufrecht gescheucht habe. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und für die vielen, vielen tollen Nachrichten, die mich wirklich sehr freuen Und deshalb kann ich euch auch schon jetzt versprechen, die nächste Folge wird ein echter Hammer. Bleibt also am besten dran, indem ihr Motorikonen abonniert und all euren Freunden weiterempfehlt. Motorikonen gibt's schließlich jeden Monat neu. Bis dahin sage ich erstmal alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.